Alltag begegnen uns ja immer wieder Märchen, die eigentlich widerlegt sind, aber sich trotzdem immer halten. So ein Klassiker.
Die nicht tot zu kriegen sind, ne? Die immer weitererzählt werden.
So ein Klassiker zum Beispiel, dass nur Untrainierte viel schwitzen. Wer schon mal, keine Ahnung, einen Marathon gesehen hat, weiß, dass das nicht stimmt. Aber solche Märchen sind ja auch bei Finanzen nicht tot zu kriegen. Und in dieser Folge, gell, ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp, schauen wir uns drei solche Märchen an, die du kennen solltest. Auch, damit du sie widerlegen kannst, falls dir jemand mal mit so einem Märchen kommt. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Na, dann starten wir doch mal direkt mit dem Finanzmärchen Nummer 1, das wir dabei haben. Beim Geld sollte man ja keinen Fehler machen.
Das heißt, das ist eine gute Idee.
Natürlich, du brauchst einen Berater.
Ja, natürlich. Ah ja, okay, jetzt weiß ich, worauf du raus willst. Okay.
Ist ja gelerntes Verhalten über Jahrzehnte. Also Banken und Versicherungen haben uns das ja auch in der Werbung beigebracht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt von euch, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, guten Tag, Herr Kaiser, war so, so eine Werbefigur von der Versicherung, der immer bei so einer Familie aufgeschlagen ist. Oder auch diverse Prominente, die für sowas werben, dass man da ganz toll beraten wird. Aber die Frage ist natürlich, braucht man jetzt diesen Berater?
Also ich glaube, man kann nicht genug betonen, wie stark diese Erzählung, wie stark dieses Märchen ist. Ich denke, dass selbst jetzt, liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcast-Hörer, ja, vielleicht gehörst du schon zu unserer angestammten Community und denkst, nein, ich habe das alles längst raus mit meinen eigenen Finanzen und weiter. Aber vielleicht ist es bei dir auch nicht so. Vielleicht ist irgendwo bei dir im Hinterkopf noch, bist du in dieses ganze Thema erst eingestiegen und denkst, naja, da ist schon noch so eine ganze riesige, komplizierte Welt, die ich nicht richtig verstehe. Und du hörst jetzt Emil und mir zu, um das ein bisschen besser zu verstehen. Diese Erzählung, dass Finanzen kompliziert sind, dass es ein Buch mit 7 Siegeln ist, ja, dieses Märchen und dass du eben was, einen Experten, einen Berater, eine Beraterin an deiner Seite brauchst, die dich da durchführt durch diesen Dschungel, durch diesen Urwald, diese Erzählung ist sehr alt. Die haben natürlich unsere Eltern auch schon mitbekommen, die wahrscheinlich auch unsere Großeltern schon. Und im Grunde genommen, auf verschiedenen Wegen wird auch die Finanzindustrie nicht müde, das zu erzählen. Dass es immer wieder bessere Lösungen gibt, das Beste aus deinem Geld zu machen, dich optimal abzusichern und wie auch immer, die aber nicht so einfach zu begreifen sind, wo du irgendjemanden dafür brauchst. Und der Witz ist natürlich, wenn in dem Moment, logischerweise, wenn du jemanden dafür brauchst, machst du dich abhängig. Und ein großer Teil unserer gemeinnützigen Mission hier bei Finanztipp ist es, deine Finanzbildung zu verbessern, sodass du dich eben nicht abhängig machen musst, sodass du dein Leben finanziell freier und selbstbestimmter leben kannst.
Ist ja genau, also ein super altes Märchen, aber es kommt ja heute schon noch in so einem neuen Gewand oft daher. Ja. Also auf Instagram, auf YouTube, die sind ja alle nicht weit, die heißen dann vielleicht nicht mehr Berater, sondern Coaches oder was auch immer. Und was man ja gerne vergisst, es geht einmal um Wissen, aber es geht natürlich auch um Geld, weil jeder Berater, ganz egal, ob das jetzt der Bankberater, der Versicherungsberater, der Finanzcoach oder die Finanzberaterin ist oder auch Spielerberater, die man so aus dem Profisport oder aus dem Profifußball kennt, die kosten natürlich Geld, weil die erbringen ja eine Leistung. Also
du sagst jetzt gerade, die kosten natürlich Geld. Da ist schon das Nächste, ne? Also das Gleiche, was uns mit diesem Finanzen sind kompliziert, du brauchst einen Berater, vermittelt wird, ist ja, dass das erstmal nichts kostet. Ne? Du kannst einfach in der
Du gehst
Bank,
dahin, machst einen Termin.
Bank, machst einen Termin, du lädst einen entsprechenden Vertreter zu dir oder lädst ihn zu Hause rein oder sie sozusagen. Und das kostet ja erstmal nichts. Ne? Ist ja nicht so, dass du dann gleich eine Rechnung bekommst oder womöglich noch in Bar bezahlen musst, oder mit dem Kartenlesegerät vorbeikommt, sondern es fühlt sich an, dass diese Beratung kostenlos ist.
Es kostet dich nur den Kaffee für den netten Herrn Kaiser, der bei dir vor der Tür steht
im Werbespot. Genau, es fühlt sich alles kostenlos an und deswegen ist diese ganz einfache Idee zu sagen, natürlich kostet das was, der Mensch muss bezahlt werden. Es kommt dann so im Hinterkopf vielleicht bei vielen Leuten, naja, der wird halt irgendwie von seiner Bank oder von seiner Versicherung bezahlt. Das ist natürlich in den meisten Fällen auch richtig, nicht bei allen, bei Maklern ist es nicht so, ist es im Grunde genommen auch so. Ja. Es ist natürlich grundsätzlich richtig, aber wo kommt das Geld her, dass die Arbeitszeit dieses Menschen bezahlt? Na, von dir natürlich. Wo soll es denn hier sonst herkommen? Das wird in aller Regel direkt von deinem Geld, das du dort anlegst oder einzahlst, abgezogen.
Genau, das ist ja entweder eine Provision, dass du es quasi direkt bezahlst über den Abschluss oder eben auch über die Kosten von bestimmten Produkten.
Klar, also entweder der Berater kriegt direkt eine Provision aus dem Produkt, das er dir verkauft, oder er verdient, da gibt es auch Mischformen, verdient zumindest teilweise ein Gehalt, aber auch dieses Gehalt wird letztendlich aus den Einnahmen, aus den Gebühren und Kosten bezahlt, von denen du gerade gesprochen hast.
Und das Wichtige ist einfach zu wissen, Geldanlage kannst du selbst. Es ist kein Hexenwerk, man kann das überblicken. Und es gibt tatsächlich nur ganz, ganz wenige Dinge oder vor allem Versicherungen, bei denen wir dir auch empfehlen, dich beraten zu lassen. Aber dann auch nicht von irgendjemandem, sondern von spezialisierten Fachleuten, die sich eben genau damit auskennen. Es spricht ja nichts gegen Beratung generell, aber man braucht eben Beratung bei den richtigen Dingen da, wo es halt auch wichtig ist.
Im Grunde genommen gibt es aus unserer Sicht nur zwei Fälle, wo du wirklich Beratung unbedingt brauchst. Das eine ist beim Abschluss eine Berufsunfähigkeitsversicherung und da geht es darum, dass der jeweilige, wie du gerade sagst, der Spezialist, nämlich der jeweilige Makler, der dann auch gut ausgebildet ist, dem empfehlen wir auch auf unserer Seite entsprechende Makler, dass die dir den richtigen Tarif aussuchen. Da geht es nicht darum, dir zu erklären, dass du eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchst oder sowas in der Richtung, sondern dass der dir beim Aussuchen des richtigen Tarifs hilft. Und der zweite Fall, schon ein wesentlich speziellerer Fall, wenn du tatsächlich es tatsächlich für dich eine gute Idee ist, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Auch in dem Fall würden wir sagen, geh da zu einem entsprechenden Makler, der dir den richtigen privaten Tarif, Krankenversicherungstarif aussucht. In allen anderen Fällen, ich mache es mal ganz deutlich, du hast schon gesagt, für die Geldanlage, für die Altersvorsorge brauchst du keinen Berater, in aller Regel zumindest. Du brauchst für deine Privathaftpflichtversicherung, für deine Auslandsreisekrankenversicherung etc. brauchst du in allermeisten Fällen keinen Berater.
Wenn du dich jetzt fragst, okay, ergibt irgendwie Sinn, aber warum erzählen mir jetzt hier Sadie und Emil irgendwas von Märchen und Finanzen? Bevor wir jetzt auf unser zweites Märchen schauen, ist natürlich die Frage, warum machen wir das jetzt? Und das Aufräumen mit so Finanzmärchen ist für dich ja auch so eine Herzensangelegenheit und darum geht's auch in deinem neuen Buch, habe ich gehört. Ich habe es ehrlicherweise noch nicht gelesen.
Ist auch ein bisschen schwierig, weil Emil hat noch kein neues Buch. Die ersten 100 Exemplare haben wir gerade an verdiente Freunde und Gäste unseres Hauses, diverse Journalisten verteilt und das Buch erscheint am 3. November, aber du kannst es jetzt schon vorbestellen. Ich weiß nicht, ob es Emil getan hat, aber er wird dann am 3. November auch seine Ausgabe erhalten. Und tatsächlich räume ich in diesem Buch mal konzentriert und systematisch mit solchen Märchen auf. Ich habe nämlich das geballte Finanztipp-Wissen mal so zusammengeschrieben, nämlich im Finanztipp-Prinzip, das dafür sorgt, dass du deine Finanzen möglichst einfach hältst und diesen ganzen Märchen eben nicht mehr aufsitzt.
Das ist quasi ein Smoothie, so ein Finanztipp.
So ein bisschen
einmal alles in den großen
einmal
Mixer.
Genau. Und deine alten zuckerhaltigen Getränke und so weiter, die darfst du auch erstmal behalten und im Schrank stehen lassen. Ja? Und um die kümmern wir uns später, ob du sie wegkippen solltest oder nicht, um in Emils Bild hier zu bleiben. Nein, also wirklich, die Idee ist es, deine Finanzen erstmal ganz neu und systematisch einfach aufzustellen. Aber ich beschäftige mich in dem Buch auch sehr viel damit, was machst du denn jetzt, wenn du solchen Märchen, ob durch Beraterinnen und Berater schon mal früher oder wie auch immer, schon mal aufgesessen bist, wenn du halt so viele Leichen noch im Keller hast, wie ich das übrigens vor 15 Jahren, davon erzähle ich ganz viel. Bei mir war das nämlich auch so, meine Finanzen waren bei weitem nicht so einfach mal, wie sie heute sind, sondern ich habe auch ganz viele Fehler bei meinem Geld in früheren Zeiten gemacht und wie man damit am besten umgeht, wie man mit solchen alten Fehlern, wie man damit ins Reine kommt mit sich selbst, das spielt ja auch eine ganze Rolle, der eigene Kopf spielt da eine ganz große Rolle. Das liest du alles in meinem Buch Finanzen ganz einfach, das am 3. November erscheint. Den Link zum Vorbestellen packen wir dir in die Shownotes.
Ist also auch ein bisschen eine Chance, wenn du jetzt als Nutzerin oder Nutzer sagst, ich weiß eigentlich schon super viel über Finanzen und ich fühle mich da fit, ich brauche auch keinen Berater oder so, auf so Märchen falle ich nicht rein, aber ist quasi auch eine Chance, so ein bisschen was über deine Story zu erfahren, was ja auch bei uns hier doch manchmal zu kurz kommt, weil uns einfach die Zeit dazu fehlt.
Sollen wir vielleicht mal mehr drüber reden, oder? Also noch mehr auspacken. Ja, aber genau, das war auch so ein bisschen die Idee, weil alles, was wir hier in diesem Podcast erzählen, aber auch insgesamt bei Finanztipp, fußt zu tatsächlich nicht ganz geringen Teilen auf Fehlern, Versäumnissen, Irrtümern, die ich selber vor, kann man so sagen, rund 15 Jahren mal begangen habe, begangen habe und so weiter.
Und wir können, glaube ich, jetzt auch hier ganz frei erzählen. Es hilft uns natürlich, wenn du dieses Buch vorbestellst, weil Vorbestellungen von Büchern helfen eben auch, dass man am Anfang in Bestsellerlisten landet und das führt zum Beispiel dazu, dass man in großen Bücherläden attraktiver platziert wird in diesen Bestsellerregalen. Also wenn du das sowieso vorhattest, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk und das schon fix geplant war, hilft es uns, wenn du es tatsächlich vorbestellst.
Und da freue ich mich sehr, wirklich sehr darüber. Vielen Dank dafür, wenn du das machst. Du hilfst einfach, dieses Buch zu pushen, weil ich bin überzeugt, mit diesem Buch können wir noch viel mehr Leute in Deutschland dazu bewegen, ihre Finanzen möglichst einfach zu halten und damit, ja, so dem ganzen schlechten Geschäft da draußen. Dass die Finanzbranche, der Ruf der Finanzbranche ist ja nicht umsonst schlecht. Ja, das ist, hat schon seine guten Gründe und mit dem ein Stück weit mehr aufzuräumen. Denn wenn mehr Menschen ihre eigenen Finanzen in die eigenen Hände nehmen, dann passieren so viele teure Fehler nicht. Und wie teuer diese Fehler sind, nämlich in sehr, sehr vielen Fällen fünfstellig. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Ja, das schreibe ich in meinem Buch.
Dann schauen wir auf Finanzmärchen Nummer 2. Das ist wahrscheinlich, das habe ich mir in der Vorbereitung gedacht, das in Deutschland verbreitetste Finanzmärchen, noch vor der Beratung. Und zwar, man sollte auf Nummer sicher gehen und sich deswegen immer für eine Garantie entscheiden.
Genau, also ich glaube, ganz viel, was Geldanlage in Deutschland angeht, immer noch heute hat ganz viel mit Verlustvermeidung, Verlustaversion zu tun. Ja, bloß keine Verluste machen. Das ist schon, auch wenn es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so viele Leute so offen aussprechen, aber im Hinterkopf haben es doch ganz viele. Wir sehen das auch, muss ich ganz offen sagen, auch in einem nicht geringen Teil der Finanztipp-Community, wenn wir nämlich sehen, wie groß die Zinsjagd nach Tagesgeld angeboten ist. Jetzt gönne ich jedem ein gut verzinstes Tagesgeldangebot, ja, das sollte man auch machen, aber ich glaube schon, dass da, na, lieber nehme ich mal die 2,3%, die gerade irgendwo angeboten sind, als mir ernsthaft Gedanken darum zu machen, ob ich nicht einen Teil dieses Geldes oder einen großen Teil dieses Geldes auf einen Aktien-ETF langfristig lege.
Das Versprechen ist ja so ein bisschen, also vor allem natürlich auch bei Rentenversicherungen oder solchen Dingen. Oder Riester ist ja auch so ein klassisches Produkt. Das Versprechen ist ja, und das klingt total charmant, du kriegst auf jeden Fall das raus, was du reingesteckt hast. Klingt ja erstmal super. Das Problem ist nur, abgesehen davon, dass natürlich Garantien immer was kosten, worüber wir gleich noch reden. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt an eine Geldanlage hingehe und mir denke, oh, ich kriege auf jeden Fall das raus, was ich reingesteckt habe, dann heißt es ja im Umkehrschluss dieses Versprechen, dass ich keine Rendite gemacht habe.
Genau.
Eigentlich, wenn man es wörtlich erklären, nimmt.
Wahrscheinlich, aber ja.
Also wenn sagen wir, ich schwatze jetzt hier Saidi eine Versicherung auf.
Okay.
Und dann sage ich, du legst da jetzt 10.000 Euro rein, und dann gehst du in Rente in, keine Ahnung, 30 Jahren. Wir sind 30 Jahren in Rente. Und dann kriegst du 10.000 Euro auf jeden Fall raus. Egal, was passiert. Auch wenn jetzt, keine Ahnung, der Mond und der Mars zusammenstoßen, kriegt Saidi da seine 10.000 Euro raus. Das klingt erstmal super und total krisenfest. Die Wahrheit ist halt nur, in 30 Jahren ist halt alles teurer. Der Döner kostet 25 Euro oder so. Aber du hast halt immer noch nur 10.000 Euro in deiner Rentenversicherung.
Ich mach's mal noch ein bisschen provokativer. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du nur, 30 Jahre hast du gesagt, dass du nur 6.000 Euro rauskriegst. Jetzt denkt man sich, hä, wie? Hat die Garantie nicht gezogen? Ich zahle 10.000 Euro ein und krieg 10.000 Euro raus. Ja, bloß, dass diese 10.000 Euro, die ich rauskriege, nur noch, ganz Größenordnung, ja, bei einer durchschnittlichen Inflation, 6.000 Euro wert sind. Du kannst dir 30 Jahre später für das gleiche Geld im Mittel nur noch 6.000 Euro was du heute für 6.000 Euro kriegen würdest, kaufen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen eingängig, wenn wir uns anschauen, wie die Preise im Supermarkt sind und so, dann haben wir schon auch gleich wieder ein gutes Inflationsgefühl zu sagen, ja, ich glaube, ich kriege wenn ich heute für 50 Euro einkaufen gehe, kriege ich in ein paar Jahren dafür nicht das Gleiche. Ja, und genauso ist es natürlich auch von, aber langfristig macht das halt einen deutlichen Unterschied und jetzt ein rein Inflationsverlust über 30 Jahre von 40%, in Anführungszeichen nur, das wäre gar nicht viel.
Genau, du hast dann eben null Rendite, das ist der Inflation aber egal. Der Inflation sind diese Garantien ja wurscht und was noch dazu kommt, solche Garantien kosten natürlich Geld.
Wie mein Vater, Gott hab ihn selig, mir immer mitgegeben hat. Das war lustig, ja, mein Vater, wenn wir schon bei persönlichen Stories sind, ja, er hat immer über alles Mögliche geredet, auch gerade über Einzelaktien, das war durchaus so ein Thema. Großer Siemens, langjähriger Siemens-Mitarbeiter, deswegen waren die Siemens-Aktien immer für ihn wichtig. Aber das hatte er so eine wirklich eine wichtige Wahrheit mir immer mitgegeben. Garantien kosten Geld. Ja? Und zwar schlichtweg deshalb, weil ich Renditechancen gerade langfristig liegen lasse. Ist auch ganz klar. Wenn ich als Anbieter mit dir, liebe Hörerin oder Hörer, einen Vertrag mache, in 30 Jahren bekommst du wieder 10.000 Euro von mir, dann kann ich nur sehr überschaubare Risiken eingehen, weil am Ende muss ich deine 10.000 Euro wieder haben. Dann kann ich die nicht in was super hochspekulatives anlegen und ehrlich gesagt auch nur zu einem geringen Teil, nicht zu einem großen Teil, nur zu einem gewissen Teil in Aktien, weil ich stehe halt wirklich bei dir in der Kreide.
Gibt auch ein klassisches Alltagsbeispiel, wie Garantien Geld kosten. Wenn Saidi und ich jetzt vereinbaren, wir nehmen diesen Podcast auf und ich bin um Schlag 14 Uhr hier. Und ich garantiere.
Ich bin bestimmt nicht um 14 Uhr hier, ich bin immer zu spät.
Und ich garantiere dir, dass ich um 14 Uhr hier bin. Was werde ich dann tun? Ich werde einen Bus nehmen, mit dem ich definitiv vor 14 Uhr hier bin. Denn es könnte ja sein, dass der Bus zu spät ist. Dafür plane ich einen Puffer ein. Und das kostet mich Zeit. Ja. Ich muss früher losgehen, ich muss mit dem Bus fahren und so weiter. Wenn ich jetzt aber in unserem Deal zu Saidi sage, ja, ich verspreche dir, wir nehmen den Podcast auf und wenn es gut läuft, bin ich um 14 Uhr hier. Dann gehe ich so los, dass ich wahrscheinlich um 14 Uhr hier bin. Das heißt, ich nehme wahrscheinlich einen späteren Bus. Ich bin länger zu Hause, kann noch irgendwas machen. Meine Zeitkosten sind geringer. Dann laufe ich zum Bus, fahre mit dem Bus hierher und komme hier an und vielleicht ist es 13.58 Uhr, vielleicht ist es auch 14.05 Uhr. Wer weiß. Aber ich hatte natürlich, vor allem wenn es gut gelaufen ist und ich um 13.58 Uhr hier bin, dann hatte ich natürlich eine fette Rendite, weil ich mir nämlich 10 Minuten gespart habe.
Im Vergleich zu den 2 Minuten Verspätung, die du dann vielleicht hast, ist es...
Es ist ein enormer Gewinn. Und
ist total undeutsch so zu denken, ne? Zumindest würden wir immer alle sagen, dass wir wirklich pünktlich um 14 Uhr hier sind, wobei wir, glaube ich, da schon auch in vielen Fällen extremer sind als viele andere Länder, nicht alle Länder, aber als viele Länder. Aber zu kommunizieren so, oh ja, vielleicht komme ich auch 10 Minuten zu spät, vorhinein zu kommunizieren, das geht natürlich gar nicht.
Aber daran sieht man so ein bisschen und so ist es für die Anbieter natürlich
Kosten,
auch.
Sind soziale Kosten übrigens, ne? Aber anderes Thema.
Wenn ich jetzt bei dieser Rentenversicherung zu dir sage, du kriegst auf jeden Fall 10.000 Euro raus, dann werde ich natürlich den Teufel tun und da den späten Bus nehmen quasi und auf ein riskantes Produkt setzen. Ich werde sagen, okay, ich kalkuliere das vorher durch. Bei Staatsanleihen und so, da sind die Zinsen ungefähr so, 30-jähriges Mittel, das legen wir jetzt ganz konservativ an und dann kommen wir schon so da raus.
Ja, das führt übrigens dazu, jetzt doch ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Bei den Produkten, wo Garantien vorgeschrieben sind, das ist zum Beispiel vor allen Dingen die Riester-Rente, das wäre aber auch eine betriebliche Altersvorsorge und das wären alle möglichen Rentenversicherungen, in die zumindest teilweise oder vollständig eine Garantie eingebaut ist. Es gibt ja auch außerhalb von Riester genügend Versicherungen, wo eine Garantie eingebaut ist. So, wenn die jetzt mal vorausgesetzt, dass die wirklich lange laufen, für unsere Maßstäbe ja mindestens 15 Jahre, eher 20, 30 Jahre oder sogar noch länger, dann verhindert diese Garantie eben, dass der Anbieter in welcher Form auch immer zu einem großen, großen Teil in Aktien gehen kann. Es ist auch nicht null. Klar, wenn ich einen Vertrag, eine Versicherung habe über 30 Jahre, dann kann die schon, vor allen Dingen am Anfang, einen nicht geringen Teil in Aktien investieren. Aber sie muss auch immer so einen Sicherheitspuffer halten und vor allen Dingen noch wichtiger, dieser Sicherheitspuffer wird immer größer, je mehr es auf die Rente zugeht. Und unsere Message an euch, an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist ja, dass es zum Renteneintritt 65, mit 67, wie auch immer, sich nicht alles ändert. Da musst du nicht auf einmal mit, oder schon vorher, mit 60 alle deine ETFs verkauft haben oder den 95% deiner ETFs verkauft haben und den Rest alles aufs Tagesgeld, Festgeld gelegt haben. Sondern wir sagen ja, naja, du lebst ja dann auch wahrscheinlich eine ganze Weile weiter nach dem Renteneintritt, also kannst du einen großen Teil deines Geldes weiterhin in Aktien-ETFs halten. Und das können solche Versicherungen in aller Regel, in den allermeisten Fällen halt nicht, weil die nochmal sicher gehen müssen, dass sie dann zum Stichtag am so und so 4.2000 irgendwas, also an deinem 67. Geburtstag, dieses Geld praktisch 100% auch wirklich auf der hohen Kante haben.
Dann schauen wir noch auf unser letztes Finanzmärchen, nämlich Nummer 3. Du kannst smarter Geld anlegen als mit ETFs. Mhm. ETFs sind ja, und ich glaube, das würden wir sogar einräumen. ETFs sind dumm.
Ja,
weil
sind absichtlich dumm.
ETFs bilden einen Index nach. Das kann der MSCI World sein, das kann der S&P 500 sein, das kann der DAX sein, wen auch immer. Die bilden diesen Index nach und die folgen dem jetzt blind. Egal, was er macht. Also so, was sag ich mal, wie die Lemminge. Und wenn jetzt der MSCI World rennt quasi vorne weg, vorne kommt die Klippe und dann geht's voll die Klippe runter.
Und genau das passiert in einem Börsencrash übrigens auch, ja. Mhm.
Der ETF ist eben dumm und kann es nicht sehen, läuft ihm hinterher, es geht voll die Klippe runter, ciao, das war's. Das klingt erstmal nach einem total krassen Argument gegen ETFs, weil du denkst, oh, eigentlich will ich mein Geld in was anlegen, das schlau ist und das dann die Gefahr kommen sieht und dann stehen bleibt oder der Klippe ausweicht. Und das Problem ist ja nur, die Zahl habe ich übrigens aus Saidis Buch geklaut. Ich habe dann natürlich als gut vorbereiteter Podcaster mir eine PDF-Datei dieses Buches besorgt. Und knapp 83% der aktiven Fonds liefen laut einer Studie von Morningstar aus 2023 über 10 Jahre schlechter als vergleichbare passive Fonds.
Okay.
Und, noch ein zweites Beispiel, Ende 2024 konnten laut S&P, also Standard & Poor's, 92% der globalen Aktienfonds über 15 Jahre den Durchschnitt des Marktes nicht schlagen. Das heißt, 92% der schlauen Aktienfonds, die quasi mit offenen Augen durch die Welt laufen, die konnten nicht mit dem, der da vorne wegläuft, mithalten und sind einfach überhaupt abgehängt worden, bevor vielleicht jemals die Klippe gekommen wäre.
Dieses ETFs, es geht smarter als mit ETFs, sagt halt einfach, dass es unsere Hoffnung, ja, dass irgendjemand da draußen schon auf uns aufpasst. Insofern hat es auch viel mit unserem Märchen Nummer 1 zu tun, ne, dass finanzkomplizierte Nummern dann einen Berater braucht, weil der hat ja die Kristallkugel. Der weiß ja, der ist ja Experte.
Da hast du den Wolf of Wall Street, der
genau,
da...
Der ist halt so ein bisschen allwissend, der kennt sich ja auch wirklich aus und kann die Zukunft richtig einschätzen. Und die Statistiken, die du jetzt gerade genannt hast, wo ja aktiv gemanagte Fonds, sagen wir mal vorsichtig gesagt, unterdurchschnittlich performt haben, sagt halt, dass auch die wirklich hochbezahlten und bestimmt in allermeisten Fällen hochintelligenten und schlauen Fondsmanager mit all ihrer KI und all ihren Computern es nicht systematisch schaffen, den Markt zu schlagen. Anders gesagt, es nicht schaffen, smarter zu sein als die dummen ETFs. Das liegt übrigens zu einem nicht geringen Anteil, auch wieder bei im Grunde dessen, was sich hinter Märchen 1 verbirgt, naja, weil man all diese smarten, intelligenten Menschen und Maschinen bezahlen muss. Diese Fonds und so weiter, die kosten ja auch richtig Kohle. Typischerweise 1,5% pro Jahr und mehr, was irgendwie das locker wahrscheinlich das 5- bis 6-fache bis 10-fache von einem durchschnittlichen Aktien-ETF sind. Und sie rechtfertigen diese Kosten halt nicht, weil es ihnen nicht systematisch langfristig genug gelingt, den Aktienmarkt zu schlagen. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht vielleicht auch einen Fonds im Depot hast, alten Fonds, der im Plus ist, der auch ganz gut läuft. Aber erstens kann es sein, dass du ein bisschen Glück hattest, weil du einen Fonds hast, der relativ gut gelaufen ist, weil das der Überlebende ist, weil du vielleicht früher auch mal, so wie bei mir, vielleicht auch andere hattest, die nicht so gut gelaufen sind. Und B, wer sagt denn, dass wenn du vor, ich weiß es nicht, 10 Jahren einen Aktien-ETF gekauft hättest, dass es nicht viel besser hätte laufen können? Vielleicht, wenn du da jetzt, ich weiß es nicht, 5.000 Euro Gewinn im Depot drinstehen hast mit deinem Fonds, wer sagt denn, dass es nicht auch 8.000 hätten sein können? Nicht 10.000, das wäre nicht ganz ungewöhnlich über lange Zeiträume, dass ein ETF so viel besser läuft.
Es kann ja auch für einen aktiven Fonds eine Zeit lang besser laufen,
ja,
als für einen ETF. Also das gibt es ja auch. Es ging ja zum Beispiel hier um 15 Jahre. Vielleicht lief er auch die letzten 5 Jahre besser oder die letzten 6 Monate, aber eben nicht die letzten 15 Jahre. Also man muss ja da auch einfach die langfristige Perspektive einnehmen, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen unangenehm ist, weil dann musst du da warten, bis dein Vermögen wächst und das ist so eine lange Zeit, das auch wirklich zu überblicken, aber darauf kommt es ja am Ende an.
So funktioniert übrigens auch ein nicht geringer Teil dieser insbesondere Fondsindustrie, aber überhaupt der ganzen Vermögensverwaltung und Anlageberatung und so weiter. Wir als Menschen sind ja oft mit einem zufriedenen stellenden Ergebnis, völlig überraschend, zufrieden. Wir sind nicht unser Hirn, da gibt es ja auch Studien in der Sozialpsychologie oder überhaupt in der Psychologie drauf, Daniel Kahnemann ist da ein ganz großer Verfechter davon, dass wir nicht nach der optimalen besten Lösung im Leben suchen, weil wir auch als Menschen oftmals gar nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt eine beste oder optimale Lösung, sondern wir geben uns halt mit was zufrieden, was irgendwie ganz okay ist. Und das lautet in vielen Fällen natürlich, wenn du so ein Depot hast, in dem noch alte Fonds drin sind, naja, solange das einigermaßen ein Plus ist, ist doch ganz okay, bin ich ganz zufrieden. Das höre ich übrigens total oft von oder überhaupt von Usern oder Followern und so weiter. Ach, ich habe da was, das ist ganz gut gelaufen, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit.
Passt schon.
Passt schon. Und was wir halt nicht sehen ist, dass wir in Wirklichkeit damit Tausende, wenn nicht Zehntausende Euro verloren haben, weil es natürlich auch erheblich günstiger und besser gegangen wäre als mit den in vielen Fällen teuren bis in manchen Fällen überteuerten Finanzprodukten, die gerne von Banken, Versicherungen etc. und so weiter angeboten werden.
Damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge und bei den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste Frage kommt von Mattes. Hey Saidi, lohnt es sich, einen aktiven Fonds bei der Hausbank aufzulösen und in einen ETF umzuwandeln?
In aller Regel ja, Mattes. In aller Regel ja. Genau aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Diese Fonds bei der Hausbank sind in den meisten Fällen zu teuer. Da kann ich die Kosten durch einen Tausch in den ETF absenken. Und gerade wenn du vorhast, diesen Fonds bzw. dann den ETF noch lange zu halten, dann lohnt es sich umso mehr. Weil mit jedem Jahr, oder mit jedem Tag, aber mit jedem Jahr, den du dann den ETF hältst, hast du dir Kosten von, ich weiß es nicht, 1% locker, sag ich mal, ja, von 1% pro Jahr und so weiter gespart. Was richtig ist, wenn du jetzt einen Gewinn hast in deinem Fonds, den du jetzt verkaufst, dann musst du dafür Steuern bezahlen. Aber die Steuern sind sowieso nur vorzeitig, ja, weil die würdest du ja irgendwann, wenn du an das Geld mal ran musst, sowieso bezahlen. Und je länger du vorhast, diesen Fonds ETF noch liegen zu lassen, desto leichter holst du diese Steuerverluste, wenn ich das mal so nennen darf, diese gezahlten Steuern auch wieder auf. Und es spielt dabei, auch eine alte Rede von mir, es spielt dabei keine Rolle, ob der Markt gerade ziemlich weit oben ist, so wie jetzt gerade im Moment, wo wir diese Folge aufzeichnen, oder irgendwie gerade ziemlich weit unten ist, weil im Grunde genommen tauschst du nur hohe Kurse, einen hohen Kurs des Fonds in einen hohen Kurs, was auch immer das bedeutet, in Anführungszeichen, in einen hohen Kurs des ETFs, oder wenn du es unten in Anführungszeichen machst, in einer Krise zum Beispiel, tauschst du einen niedrigen Kurs in einen niedrigen Kurs. Also im Zweifelsfall, mach das auch bald. Achte nur darauf, dass du jetzt beim Tauschen ETFs nicht ein sehr viel höheres Risiko eingehst, weil du bisher einen relativ konservativen Fonds hattest und jetzt in einen kompletten Aktien-ETF wechselst. Wenn du das machst, dann mach's bewusst und sei dir klar, in was du da jetzt investierst.
Und vielleicht nochmal, weil es ist ja ein Fonds bei der Hausbank, vielleicht auch nochmal vergleichen, ob sich's lohnt, dann für den ETF ein anderes Depot zu eröffnen. Wir verlinken dir unseren Depotvergleich unten, einfach um hohe Kaufkosten zu vermeiden. Die zweite Frage kommt von Erik PW99 und es dreht sich um unser Positionspapier, das wir letztens hier besprochen haben. Denkt ihr, Friedrich Merz wird sich eure Themen zu Herzen nehmen?
Tja, ich weiß es gerade nicht. Jetzt zu dem Zeitpunkt hier, wo wir den Podcast aufnehmen, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es schon passiert ist. Denn tatsächlich hat die Bundesregierung angekündigt, dass sie jetzt bis zum Jahresende tatsächlich doch wieder über eine Riester-Reform nachdenken will, was uns alle hier ein bisschen überrascht hat, weil es hing ja lange. Jetzt kommt erstmal nur die Frühstartrente, was wir ja auch kritisiert haben, dass das ein Feigenblatt sei und dass dann was Größeres passieren müsse. Und siehe da, es passiert was. Jetzt muss ich ehrlich sein, ich weiß nicht, ob Friedrich Merz, Lars Klingbeil oder irgendjemand anderes wirklich unser Positionspapier ernst genommen hat, aber ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Haben wir zu einem gewissen öffentlichen Druck beigetragen, der jetzt die Regierung zumindest veranlasst hat, über eine Riester-Reform wieder nachzudenken? Ja, das würde ich schon sagen. Ob sie denn dann kommt und ob sie auch unsere Punkte aus dem Positionspapier dann beherzigt und umsetzt, um dann wirklich eine gute Altersvorsorge, private Altersvorsorge in Deutschland auf den Weg zu bringen, wir werden sehen.
Und ihr werdet es erfahren.
Ja, absolut. So da unterhalten wir uns definitiv hier.
Und die letzte Frage kommt von Lars MRM. Hey Saidi, wie kann ich meine Sparziele einhalten, ohne immer meinen Freunden absagen zu müssen?
Oh cool. Okay, verstehe. Also, es geht darum, sozusagen den Trade-off Altersvorsorge, investieren, Vermögensaufbau versus Konsum oder um das Thema Konsumverzicht. Und es ist irgendwie kein schönes Gefühl, Freunden absagen zu müssen, weil man ja irgendwie das, sich wie so ein, ein armer Maus halt irgendwie fühlt. Das muss man auch nicht machen. Ich würde versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Und der beste Mittelweg, den ich dir jetzt als Anhaltspunkt geben kann, ist die 50-30-20-Regel. Ne? Zu sagen, okay, 50%, da kommst du eh nicht drum rum. Das geht für Miete, Essen, Kleidung etc., für die notwendigen Lebenshaltungskosten drauf. Ich schaffe es, 20% wegzusparen, was schon ordentlich ist. Tagesgeldkonto, ETF etc. Und 30% setze ich mir als Budget, dass ich für Dinge wie mit Freunden weggehen, Freunden ausgehen, verwenden kann. Es könnte eine Frage sein, gibt es noch Optimierungspotenzial bei den 50%? Hast du deinen Stromanbieter gewechselt? Hast du deine Krankenkasse gewechselt? Und all diese Sachen, wo man halt noch was einsparen kann. Dann ist es vielleicht auch eine Frage der Prioritäten bei den 30%. Wenn dir deine Freunde so wichtig sind, was ich total verstehe, ja, kannst du an anderer Stelle einsparen, müssen es 2 Streaming-Anbieter sein oder 3 oder wie viel man hat. Nur so ein Beispiel. Lohnt sich der Beitrag fürs Fitnessstudio noch? Und diese alte Geschichten kann man halt einsparen. Wichtig ist, glaube ich, wann immer du was einsparst, würde ich das Geld, also meine Erfahrung ist noch, wenn ich einen Vertrag optimiert habe, das geht ganz schnell unter, weil du sparst ja halt typischerweise 5 Euro im Monat, 10 Euro im Monat. Das ist schon ein ganz guter Erfolg. Und die gehen natürlich komplett unter in der ganzen Masse der Transaktionen auf dem Girokonto. Deshalb würde ich diese 5 oder 10 Euro dann sofort in dem Sinne aktiv wegsparen, was ein super Mittel ist übrigens, wenn du tatsächlich den guten alten Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto hast. Würde ich konsequent diesen Dauerauftrag, zum Beispiel wenn du 10 Euro eingespart hast, um 10 Euro erhöhen. Und dann kannst du auch mit Wonne dir einmal im Monat dir was vom Tagesgeldkonto holen und sagen, das ist jetzt der ich weiß es nicht, der Huni, den ich auf den Kopf haue mit meinen Freunden.
Das war auch tatsächlich mein erster Gedanke. Also wenn man Sparen automatisiert, ist ja der Vorteil jetzt am Monatsanfang. Du hast quasi schon gespart. Also Lars hat seine Sparziele schon erfüllt. Und das, was dann noch da ist, kann man natürlich ausgeben. Also das kannst du dann mit deinen Kumpels, kannst du was unternehmen und das dafür ausgeben. Dann habe ich mir gedacht, es kann natürlich auch sein, dass es dann trotzdem so ist, dass man ein Budgetproblem hat. Und was mir doch eingefallen ist, also ganz, ganz unabhängig von, wo kannst du Geld einsparen, eine Diskussion, die auch ich mit Kumpels manchmal habe. Und ich finde es absolut gerechtfertigt, dass man bei manchen Aktivitäten auch unter Freunden einfach mal sagt, boah, es geht einfach irgendwie zu sehr ins Geld.
Okay.
Mhm. Also, das klingt immer so läppisch,
ja,
aber
nee, absolut.
Warum, also wir haben zum Beispiel früher super oft so Champions League in der Kneipe angeschaut, aber das geht halt inzwischen, also ist halt wirklich teuer. Ja, du gehst dahin, dann trinkt irgendwie jeder, trinkst du da deine zwei Getränke, vielleicht isst du was, dann bist du auf jeden Fall 25 Euro los wahrscheinlich, dann gibst du auch irgendwie Trinkgeld und so, und wenn du das regelmäßig machst, und dann geht man halt vielleicht dazu über, dass man sagt, hey,
treffen wir uns zu Hause.
Genau, wir treffen uns bei einem zu Hause, der vielleicht eh ein Abo hat und schauen Champions League. Oder du sagst halt, weißt du was, eigentlich wollen wir nur irgendein Fußballspiel sehen und zusammen da irgendwie ein Bierchen trinken und eine gute Zeit haben. Dann gehen wir halt zu dem Regionalliga-Club, der da bei uns in der Nähe ist, und schauen uns das an einem Samstag, und es ist genauso gut und jeder zahlt 15 Euro.
Ich glaube, da können wir jetzt eine ganze eigene Folge darüber machen, so dieses ganze Thema Peer Pressure, dass man halt irgendwie so ein bisschen auch erzählen kann, ey, wir waren gestern cool in der Kneipe und haben da Champions League geschaut, und vielleicht braucht es die Erzählung halt an verschiedenen Stellen nicht, dass einfach auch dazu zu stehen, dass man nicht mit nichts zufrieden ist, natürlich, das sagen wir ja gar nicht, aber mit ein bisschen weniger auf die Kacke hauen.
Und ganz oft ist es ja auch so, klingt immer super unangenehm, sowas anzusprechen, aber ganz oft ist es auch so, dass man gar nicht der Einzige ist, der da so drüber denkt.
Ja.
Und deswegen, also nur mein ganz persönlicher Tipp auch an Lars, einfach vielleicht das auch mal ansprechen und zu sagen, hey, das geht jetzt echt ins Geld, wollen wir nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Alternatives machen? Und ich denke mal, mit Kumpels hat man ja immer eine schöne Zeit, egal was man macht. Also da kannst du ja auch im Gras beim Wachsen zuschauen, und es ist trotzdem cool, wenn man sich hier einfach sieht und ein bisschen ratschen kann. So, deswegen ist, glaube ich, auch das Wichtige auch in unserem Podcast, dass Geld natürlich ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist, einfach in unserer Gesellschaft. Aber Geld sollte halt nicht alles sein. Und Freundschaften und das Leben auch zu genießen, sind einfach eine ganz wichtige Sache.
Ich glaube, das ist wichtig, dass man das Geld halt dann, gerade wenn man es angespart hat, für die Dinge ausgibt, die einem auch im Nachhinein noch was geben. Ja, also ich kann mich auch an echt begrenzt teure Ausflüge erinnern, an die ich zum Teil schönere Erinnerungen habe als an den gefühlten 25. Italienurlaub. Ja, sondern wollen wir einfach mal über ein Wochenende, wo man vielleicht auch noch nicht war in Deutschland, ja, und das hat mir dann mehr gegeben als der Strand in Italien, den ich zum x-ten Mal gesehen habe. Das gehört natürlich irgendwie auch dazu, aber die Sachen, die halt wirklich dann auch in Erinnerung da bleiben.
Deswegen vielleicht zum Schluss, Geld kann ganz einfach sein, aber es sollte auf jeden Fall nicht alles sein.
Genau.
Bis zum nächsten Mal und vielen Dank euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bestellt natürlich das Buch vor, damit macht uns eine große Freude.
Wollte ich auch sagen, vielen Dank fürs Buch vorbestellen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.